Ja, wir haben es ja schon länger nicht mehr gemacht, nämlich eine Folge zum Thema Immobilie kaufen oder bauen. Wir machen heute nämlich tatsächlich beides und vielleicht hast du das ja vor, liebe Nutzerin, lieber Nutzer. Und da gibt es tatsächlich 5 kleine Hacks, mit denen es etwas leichter wird und für die brauchst du deine Familie.
Ja.
Und ja, wie dir deine Familie da helfen kann, das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, wir sprechen ja relativ selten, also wir sprechen schon oft über Immobilien finanzieren, aber gar nicht so oft auch über die Option, eine Immobilie zu bauen. Es gibt aber je nachdem, wie man es macht, ja schon so ein paar Tricks, wie der Kauf oder der Bau leichter über die Bühne geht. Und ich glaube, man braucht ja dafür auch gar nicht mal unbedingt Geld. Und ich glaube, Saidi weiß schon, worauf ich
hinaus will. Ja, genau. Also ich glaube, erstmal geht es um das Mindset. Und das ist ja bestimmt bei vielen Familien schon vorhanden, aber vielleicht auch nicht so unbedingt, dass das halt nicht dein eigenes Alleinprojekt oder auch das mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass ihr nicht zu zweit sozusagen nur daran hängt, sondern dass das kommt natürlich auf den Familienzusammenhalt, kann man jetzt durchaus, glaube ich, sagen, einfach ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und ich glaube, das ist auch in der Realität oft der Fall, weil bei vielen Kaufpreisen, vielen Grundstückspreisen, Baukosten und so weiter, geht es halt in vielen Fällen auch nicht ohne die Eltern. Aber ich glaube, der Trick besteht ja darin zu sagen, es geht um mehr in Anführungszeichen, als nur, dass die Eltern mal irgendwie einen großen Geldbetrag mir rüberschieben.
Genau, also wir haben 5 verschiedene Tricks vorbereitet. Das ist jetzt für mich wieder gefährliche Ohrwurmsituation. Aber Trick Nummer 1 ist natürlich, du hast es schon angesprochen, mehr Eigenkapital.
Vielleicht lass mich noch dazu sagen, also was ich damit meinte, ist zu sagen, dass es nicht nur um Tricks geht für vermögende Leute, sondern dass die eigenen Eltern schon ein gehöriges Zünglein an der Waage sein können, gerade wenn eben nicht so viel Geld in der Familie vorhanden ist.
Genau, also, unabhängig davon, wie viel Geld deine Eltern haben.
Genau, also wenn deine Eltern nicht so viel Geld haben, die können trotzdem ganz entscheidend beteiligt sein. Aber jetzt reden wir trotzdem erstmal über die klassische Schenkung, oder?
Die klassische Schenkung Nummer 1, mehr Eigenkapital. Ist natürlich erstmal logisch, ist der offensichtliche Weg. Also deine Eltern können dir ja ganz enorm helfen, wenn sie dir Geld schenken, zum Beispiel in Form von so einem vorgezogenen Erbe. Weil, naja, wir haben ja seit 2022 das gestiegene Zinsniveau. Und das heißt ja im Endeffekt ganz einfach runtergebrochen, jeder geliehene Euro ist teurer geworden, weil du mehr Zinsen drauf zahlen musst. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wenn es teurer ist, Geld zu leihen, ist es umso wichtiger, selber mehr Geld mitzubringen. Und genau da können die Eltern natürlich helfen.
Und ich glaube, auch wenn es so banal klingt, bin mir manchmal nicht sicher, weil wir in Deutschland oftmals, und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, die Situation haben, dass natürlich in Familien noch zu wenig über Geld geredet wird. Das ist bei weitem nicht in allen Familien der Fall, aber es ist immer noch in zu vielen Fällen, dass manche Eltern einfach auch nicht auf die Idee kommen. Ja, die sagen, was heißt sie sagen? Sie denken sich eigentlich, ja, da ist irgendwie Geld in der Hinterhand und so gefühlt, ohne so was Grode darüber nachzudenken, ist das natürlich Erbe, weil wahrscheinlich brauche ich es nicht wirklich. Also ich glaube auch, dass in vielen Fällen, und wir wissen es ja, wie viel Geld in Deutschland schlichtweg auf Konten nicht verzinst, wenig verzinst, rumliegt. Kann man nicht anders sagen, rumliegt. So, jetzt mag das in vielen Fällen natürlich auch eine wichtige Altersvorsorge, Pflegevorsorge für Eltern auch sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich glaube aber, das ist halt schon, das muss ja auch so sein, ja, bei dieser Elterngeneration, über die wir jetzt, glaube ich, in vielen Fällen reden. Natürlich Geld ist, die nicht selbst gebraucht wird, das sowieso quasi als Erbe vorgesehen ist. Aber man kommt dann erstmal gar nicht so drauf, ne? Dann hat Tochter oder Sohn irgendwie was mit Bauen im Ausblick oder so, aber auf die Idee zu sagen, hey, da sind jetzt, ich sag jetzt einen Betrag, ja, da sind 50.000 Euro, die würden irgendwie später sowieso an die Kinder gehen, dass man das halt auch jetzt machen kann und dass das, Achtung, auch dann steuerfrei ist, ne? Weil es sind hier im Fall von bei Kindern 400.000 Euro Freibetrag pro Elternteil.
Alle 10 Jahre.
Dass ich das halt auch schon vorgezogen machen kann. Ich glaube schon, dass es ab und zu das ein oder andere Elternpaar sozusagen geben mag, die denken da nicht drüber nach.
Und du hast natürlich einen echten Gewinn, weil du musst halt weniger Kredit aufnehmen und damit halt auch weniger Zinsen zahlen. Also auch das gestiegene Zinsniveau ist das heute noch mal viel, viel wertvoller.
Richtig. Also ich glaube, man kann von 2 Effekten reden. Natürlich, wenn du dir Geld von deinen Eltern, in dem Fall nicht leihst, sondern geschenkt bekommst, wir sind jetzt beim Schenken, dann ist es natürlich offensichtlich erstmal gesparte Zinsen, weil ich mir weniger von der Bank leihen muss. Aber da ich mir insgesamt von der Bank weniger leihen muss, muss ich auf das Wenigere, was ich mir leihe, auch noch weniger Zinsen bezahlen. Ja, also es sind schon 2 Effekte und gerade dieser geringere Zins sozusagen hat einen, ja, Zinseszinseffekt, sodass insgesamt mein ganzes Bau- oder Kaufprojekt über die Jahre, Jahrzehnte billiger wird.
Dann kommen wir zu Hack Nummer zwei, der tatsächlich auch eher noch in die finanzielle Richtung geht, und zwar, dass du das Grundstück von deinen Eltern geschenkt bekommst. Das klingt jetzt auch erstmal ziemlich offensichtlich, ist natürlich wahrscheinlich eher in ländlicheren Gegenden eine Option. Da hat man ja oft so, die Eltern können dir vielleicht ein Baugrundstück schenken, das sie zum Beispiel von einem eigenen großen Grundstück abtrennen können. Oder sie haben, als du noch ein kleines Kind warst, schon günstig einen Bauplatz erworben. Gibt es da ja auch ganz oft, wenn große neue Gebiete ausgewiesen werden. Hilft natürlich ganz, ganz enorm, weil du sparst dir natürlich einmal den Kaufpreis für das Grundstück. Du sparst dir die Grunderwerbssteuer.
Ja.
Darf man auch
nicht zu unterschätzen, ja.
Klar, du hast Kosten für den Notar, aber in dem Fall wahrscheinlich vernachlässigbar, weil auch 400.000 Euro Schenkungssteuer alle 10 Jahre. Also du bist ja hier auch in einer ganz komfortablen Situation.
Und die Notarkosten hättest du ja sowieso gehabt. Also insofern hast du ja den, ja,
genau. Das ist aber, denke ich mal, für viele Eltern eher offensichtlicher.
Ja, ich glaube, da liegt der Hase woanders begraben. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, gerade wenn halt eben ein entsprechendes Grundstück oder entsprechender Grund vorhanden ist. Die Schwierigkeit besteht, glaube ich, eher darin, wenn halt mehrere Kinder da sind. Ja? Wie macht man es dann? Und da auch wieder, glaube ich, und das nehme ich auch so ein bisschen aus unseren Expertengesprächen zum Thema Vererben wahr. Ja? Also wir führen ja regelmäßig auch Gespräche mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern durch, wo gerade mein Chefredakteurskollege Hermann Josef Tenhagen und ich uns oft über das Thema Vererben mit den Leuten unterhalten. Wenn auch du wissen willst, wie du unsere gemeinnützige Arbeit bei Finanztipp unterstützen kannst und dann auch an so einem Expertengespräch teilnehmen kannst, nämlich dort dir unsere Fragen stellen kannst, dann schau mal in die Shownotes, verlinken wir dir. Und gerade in diesem Thema, bei diesem Thema Vererben, kommt eben oft diese Probleme auf. Ja, da ist jetzt vielleicht zum Beispiel irgendwie eine Immobilie, ein Grundstück vorhanden und dann sind es halt 2 oder 3 Kinder. Und für die reicht der Platz natürlich nicht, auf gut Deutsch gesagt. Und was ich dahinter immer wieder feststelle, ist halt, ja, kannst du einfach sagen, mangelnde Kommunikation. Ja, da wird halt innerhalb der Familie nicht genug drüber geredet, wie können wir es jetzt eigentlich machen, dass alle sich gut behandelt fühlen. Vielleicht wohnen auch nicht mehr alle da, ne? Irgendwie 1, 2 Kinder sind schon anders hingezogen, für die spielt dieses Grundstück eh keine Rolle mehr. Aber wie kann man sich das gegenseitig ausgleichen? Es geht eigentlich darum, dass man sich vor allen Dingen frühzeitig in der Familie genau über diese Themen unterhält. Aber da ist halt auch ein großer Tabufaktor drauf, weil worum geht's? Am Ende reden wir da über den Tod der Eltern. Das muss man einfach mal so hart sagen. Und das ist genau der Grund, warum in vielen Familien über dieses Thema einen großen Bogen gemacht wird. Weil da muss man ja darüber reden, wenn Mama oder Papa dann irgendwann nicht mehr da sind. Und das ist halt natürlich auch in der heutigen Gesellschaft natürlich nach wie vor großes Tabuthema. Aber es hilft ja nichts, weil da geht's wirklich um die großen Geschichten. Und jetzt, man stelle sich das vor, ne? Da ist jetzt so ein Grundstück vorhanden, da sind vielleicht, ich spinne jetzt mal irgendwas zusammen, 500 Quadratmeter Grund vorhanden, was halt dann vielleicht für ein Haus irgendwie gerade reicht oder vielleicht sogar für ein Doppelhaus, weiß ich nicht, ja, irgendwie sowas in Richtung. Aber da würde ja dann irgendwie ein Kind, da passt das irgendwie nicht dazu. Und weil das nie geklärt ist, passiert gar nichts. Gerade in ländlichen Regionen passiert einfach nichts, liegt halt brach rum. Wo man sich denkt, was für eine, also ne, vermindertes Glück für alle, könnte man sagen. Finden sich, ich sage nicht, dass es immer eine Lösung geben kann, aber es kann sich bestimmt in vielen Fällen eine Lösung geben.
Und das Ding ist, da sehen ja nur 2 Dinge im Leben sicher, nämlich der Tod und Steuern. Und das, es gibt kein Entrinnen, aber das gilt ja für beide Seiten. Also egal, ob du für beide Varianten, entweder ob du Geld geschenkt bekommst oder ein Grundstück, das ist ja das Problem für wirklich beide von diesen Modellen.
Ja. Und wichtig ist halt auch zu wissen, dass grundsätzlich so, egal, eine Immobilie, Grundstück, kann aber auch ein Haus sein und so weiter, geteilt vererbt, geschenkt werden kann. Ja, man kann 50%, zum Beispiel 50% von einem Haus verschenken. Das geht. Ja, also man hat, nimmt das, glaube ich, so erstmal so, wie soll ich sagen, laienhaft wahr. Ne? Das ist ein Objekt, das geht dann an einen rüber. Nein, muss es nicht. Dass das nicht immer die optimale Lösung ist, sage ich nicht. Ja, das hängt von der Situation ab. Aber solche Möglichkeiten gibt es. Und dann kann man ja auch sagen, okay, ich kann meine Schwester, meinen Bruder nicht sofort ausbezahlen, aber vielleicht halt über viele Jahre. Beispiel. Und die anderen freuen sich über laufendes Einkommen. Zum Beispiel.
Dann kommen wir auch schon zu Option 3. Vielleicht haben ja deine Eltern jetzt nicht besonders viel Geld rumliegen und auch kein Grundstück, das sie dir schenken können, aber sie wohnen selber im Eigenheim. In der Situation sind nämlich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die selber bauen oder eine Immobilie kaufen wollen. Und dann können deine Eltern dir tatsächlich helfen, die Finanzierungskosten zu drücken. Du hast es vorhin schon angesprochen. Es hängt nämlich damit zusammen, wie Immobilienfinanzierungen funktionieren. Und zwar können sie dir helfen, indem sie eine Grundschuld auf ihr eigenes Haus aufnehmen. Warum? Bei so einer Immobilienfinanzierung nimmst du einen Kredit auf und damit beleihst du die Immobilie, die du damit erwirbst.
Also die neue, ne? Die, genau. Das Haus, das du kaufst oder baust.
Ja? Genau, die ist damit auch die Sicherheit für die Bank. Und je kleiner natürlich die Differenz zwischen den Schulden und dem Wert der beliehenen Immobilie ist, desto besser ist es.
Brauchen wir gleich ein Beispiel, oder?
Genau. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, deine Immobilie ist 400.000 Euro wert.
Okay.
So, du leihst jetzt 360.000 Euro.
Also jetzt sagen wir, das ist schon Haus mit Grundstück, das du kaufst, oder?
Genau, steht da so drauf, kleines Häuschen, kleines Grundstück.
Also 40.000 hast du irgendwie selber und 360, also machen wir es vereinfacht, ne? 360.000 leihst du dir von der Bank.
Genau. Das heißt jetzt, der Beleihungsauslauf sind 90%, also der Kredit erreicht 90% des Wertes.
Von dem Wert der Immobilie.
Ne? Genau. Mhm. Und wenn jetzt aber die Eltern stattdessen eine Grundschuld von 200.000 Euro einbringen auf ihr Haus, dann sinkt natürlich der Beleihungsauslauf auf 60%, weil der Immobilienwert sind ja jetzt 600.000 Euro.
Also mit anderen Worten, da ist schon eine Grundschuld in den meisten Fällen wahrscheinlich da. Also Grundschuld bedeutet in dem Fall übrigens, dass da im Grundbuch, machen wir das mal einfach, die Bank eingetragen ist. Das heißt, wenn, ich vereinfache sehr stark, ja, wenn irgendein Kredit nicht bezahlt wird, dann kann die Bank auf dieses Grundstück, auf diese Immobilie zugreifen.
Das heißt gar nicht, dass es einen offenen Kredit gibt. Der kann längst abbezahlt sein.
Genau, also die Bank kann aber zugreifen. Das klingt jetzt erstmal gefährlich, ja, so mulmig sozusagen, ist es ein Stück weit natürlich auch. Ne? Das ist schon eine ernste Geschichte. Aber natürlich darf die Bank das auch nur, wenn wirklich was anliegt, wenn ich halt einfach meine Schulden nicht mehr zurückbezahlen kann. Und jetzt könnte es ja sein, dass in deinem Fall die Eltern, wie du gesagt hast, das Haus längst abbezahlt haben. Ja? Und trotzdem können die, sagen wir es mal ein bisschen vereinfacht, nochmal 200.000 Euro Kredit auf ihr eigenes abgezahltes Haus, sogenannte Grundschuld, nochmal aufnehmen und den Kindern halt sozusagen geben.
Und da hast du ja dann den gleichen Vorteil, den du vorhin angesprochen hast. Die Bank hat eine viel höhere Sicherheit für die Summe, die sie rausgibt. Also bekommst du einen günstigeren Zinssatz.
Warum hat sie eine höhere Sicherheit? Also erstens reden wir über zwei Grundstücke. Ja, das können wir einfach so vereinfacht sagen. Es können auch zwei verschiedene Banken sein. Und vor allen Dingen ist das eine Grundstück, jetzt in deinem Beispiel von den Eltern, sagen wir mal, das Haus von den Eltern ist auch 400.000 Euro wert, ist aber nur zur Hälfte beliehen. Das heißt, das Risiko, man muss dann immer bei sowas, ganz wichtig, um das zu verstehen, das kurz aus Sicht der Bank sehen. Ne? Man selbst hat ja immer sozusagen das Thema, du denkst aber nach so, boah, wie viel Kredit kann ich mir leisten und kriege ich das irgendwann mal wieder zurückbezahlt? So, ja, und wie viel Zins zahle ich natürlich drauf? Aber kurz aus Sicht der Bank gesehen, wenn wir kurz die Perspektive umdrehen, sagen die sich so, okay, da ist jetzt eine Immobilie, die ist heute 400.000 wert, das ist das abgezahlte Haus von den Eltern, da wollen die jetzt 200.000 Kredit drauf aufnehmen. Jetzt bleibt dieser Wert von 400.000 der Immobilie nicht konstant, das wissen wir alle, ne? Immobilien schwanken im Wert, hoffentlich geht der nach oben, aber kann auch mal nach unten gehen. Und wenn der nach unten geht, hast du sozusagen, wenn du nur 200.000 auf so ein 400.000 Euro Immobilie aufnimmst, hast du natürlich viel mehr Puffer drin. Ja, also da muss die Immobilie gigantisch im Wert abstürzen, dass da irgendein Problem entstehen kann. Und insofern ist es für die Bank überhaupt keine große Sicherheit. Es gibt wahrscheinlich einen ziemlich günstigen Kredit, den kann man übertragen. Dagegen, in deinem vorherigen Beispiel, wo man sagt, da ist eine Immobilie, die ist auch 400.000 wert, aber da werden 360.000 Kredit drauf aufgenommen.
Das ist auf Kante genäht.
Das ist schon ein bisschen auf Kante genäht. Ne? Dann, ja. Wenn die Immobilie um 10% im Wert sinkt, dann wird es schon knapp mit dem Kredit. Also insofern ist es ein höheres Risiko für die Bank und deswegen sind da mehr Zinsen vorhanden. Was man zu dem Fall aber noch sagen muss man ganz klar sagen, natürlich haben die Eltern dann wieder einen Kredit auf ihr Haus laufen, den wahrscheinlich de facto die Kinder abbezahlen. Ja, also die zahlen eigentlich die Kreditraten an die Bank. Aber wenn da was daneben geht,
hängen
die Eltern mit drin und müssen theoretisch aus ihrem Haus raus. Ja? Aber deswegen, wenn man jetzt sagt, da ist nur 50% beliehen, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass es da was passiert? Ja? Gut, weiß man nicht. Ja, Arbeitslosigkeit, Scheidung und so weiter, kann alles passieren. Also ganz ohne ist es nicht, aber zumindest eine Möglichkeit, über die man in der Familie immer wieder sprechen kann.
Genau, das ist wirklich was man wahnsinnig gut besprechen muss. Und natürlich sollten die Eltern halt wirklich den Baukredit ihren eigenen schon abbezahlt haben. Also
zumindest größtenteils, ja. Also so.
Das ist, würde ich sagen, da ist die kulturelle Hürde, also so Geld-, Finanzkulturmäßiges, da natürlich am höchsten. Weil da muss jeder auch in sich gehen, du musst das persönliche Risiko abwägen. Da ist im Vergleich, würde ich sagen, Geld zu schenken natürlich einfacher mit sich auszumachen, weil da ist das Geld halt weg, aber es ist halt dann noch passiert.
Und naturgemäß würde ich aus der Position der Jüngeren, also der Kinder de facto, ja, kannst du sowas nicht einfordern. Ja, weil, wie du richtig sagst, da hängen die Eltern mit drin und wenn die sagen, hey, ihr müsst das alleine hinkriegen, wir helfen euch da, wir kommen ja noch zu weiteren Hilfen, ja, aber wir können nicht unser eigenes Haus
vielleicht,
dafür.
Vielleicht denkst du dir auch, das ist mir zu stressig, wenn ich weiß, meine Absolut. Eltern hängen da auch noch
mit drin. Da bist du jetzt endlich mal fertig mit, nahezu fertig mit dem Abzahlen, was ist ich, bist Mitte 50, sage ich jetzt mal einfach, oder gehst auf die 60. und sagst, oh Gott, jetzt sind wir raus und jetzt sollen da wieder 200.000 Schuld, in meinem Beispiel, wenn da 200.000 Schulden auf dem Haus sein, auch wenn ich das nicht selber abbezahle, stehe ich halt dafür in der Kreide, wenn mein Sohn oder meine Tochter das irgendwann nicht abbezahlen kann.
Ja, oder vielleicht ist es dir auch als Sohn oder Tochter zu stressig, dir zu denken, boah, meine Eltern hängen da auch mit drin. Das kann absolut. Natürlich auch sein.
Genau.
Und damit kommen wir aber schon zu den Beispielen, die ganz ohne Grundstück und ohne Geld funktionieren, nämlich Nummer 4, das, ich würde sagen, ist eins der beliebtesten Worte in unserer Redaktion, weil es einfach wahnsinnig witzig klingt. Es ist nämlich die Muskelhypothek.
Okay,
du musst nimmst, erklären. Du musst nimmst erklären, quasi erklären, was ist, ja. einen Kredit bei deinen Eltern auf. Es geht dabei aber nicht um Geld, sondern um die Arbeitskraft.
Die Eigenleistung, ne?
Genau, und zwar natürlich vor allem, wenn du selber baust oder ein Haus selber sanierst. Das heißt einfach, deine Eltern packen richtig mit an und ihr spart so Geld bei Handwerkern. Und ist natürlich, der beste Fall ist natürlich, wenn deine Eltern oder Schwiegereltern, darf man auch nicht vergessen, natürlich passende Berufe haben. Jetzt sagen wir zum Beispiel, deine Schwiegermutter ist vielleicht Statikerin, wenn du ein Haus sanierst, oder dein Vater ist Maurer. Das ist natürlich relativ praktisch bei so einer Sache. Und unser Kollege Hermann hat gesagt, natürlich vor allem in ländlicheren Gegenden, wo auch die Banken die Firmen kennen, hast du damit halt auch eine gute Chance, dass du das glaubhaft machen kannst, wie viel du deine Eigenleistung machen kannst, weil wahrscheinlich der Bankberater deinen Vater vielleicht auch kennt und weiß, dass der ein guter Maurer ist.
Das ist natürlich so ein Fall. Also erstmal, glaube ich, genau, das ist, glaube ich, was leichter ist, innerhalb der Familie zu kommunizieren. Da ist dann halt eine bestimmte Sachkenntnis da, selbst wenn der Vater jetzt kein Maurer ist, der aber vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mal selbst gebaut hat, dann hat er natürlich Erfahrung mit so einer, egal ob es jetzt eine Sanierung oder Hauskauf, Hausbau ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, Achtung, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich so an der Technik schon einiges geändert. Also bei der Wärmepumpe sollte man dann vielleicht einen Fachmann ranlassen. Sag ich jetzt einfach mal pauschal. Muss man vielleicht auch nicht für alles machen. Wichtiger an der Stelle ist jetzt, glaube ich, da wird es dann schon spannend, auch wieder der Vergleich. Ne? Lasse ich das komplett oder teilweise über die, wie du gerade gesagt hast, die lokale Bank finanzieren, die Firmen kennt, die das einschätzen kann, wie hoch die Eigenleistung ist. Und das gut zu vergleichen, aber wieder mit einem, ja, letztendlich Online-Kredit. Ne? Also bei einem Online-Kredit-Vermittler, wie wir sie bei Finanzabalt auch empfehlen, ja? Dr. Klein, Interhyp und so weiter.
Verlinken wir dann natürlich alle in den Shownotes unsere Empfehlung.
Und da ist einfach die Frage, ne? was bietet sich mehr an? Und da ist es auch wirklich ein veritabler Grund zu sagen, ja, da vergleiche ich mit dem Angebot von der lokalen Bank, von der Bankfiliale um die Ecke. Kann aber trotzdem sein, dass sich das trotzdem nicht lohnt, ja, weil eben das Kreditangebot, das ich letztendlich über den Kreditvermittler finde, so viel günstiger ist.
Ja. Und wir haben natürlich auch noch einen Fall, das kann natürlich sein, vielleicht sind deine Eltern aber körperlich einfach nicht mehr ganz fit genug für die Muskelhypothek, ist ja auch gar nicht abwegig.
Absolut.
Dann haben wir noch unseren Hack Nummer 5. Es klingt ganz banal, aber deine Eltern passen während der Bauphase auf deine Kinder auf und übernehmen die Kinderbetreuung.
Ja.
Das klingt immer so ein bisschen läppisch, aber die Sache ist natürlich, du wirst halt jede freie Minute auf dieser Baustelle verbringen, selbst wenn du nichts selber baust und das Firmen machen, aber du musst die beaufsichtigen, du musst Sachen abstimmen. Man muss da einfach viel Zeit sein und Kinderbetreuung entlastet dich einmal mental ziemlich stark.
Total.
Und was man halt auch nicht vergessen darf, Kinderbetreuung ist richtig, richtig teuer.
Richtig, also das ist, glaube ich, gerade für jemanden, der selber baut, kaum noch zu machen, da jetzt irgendwie noch eine Kinderbetreuung zu finanzieren. Ja, okay, vielleicht geht das manchmal noch ein bisschen mit Tagesmutter oder dass die Kita nachmittags da noch auf hat. Aber das, also vor allem, wenn ich noch nebenher natürlich offensichtlich arbeite, stößt es sofort an Grenzen. Und das ohne das entsprechende Support-System aus der Familie ist echt schwierig. Und das kenne ich auch Fälle bei mir aus dem Freundeskreis, letztlich Bekanntenkreis. Das ist halt für einen als Paar einfach auch eine absolute Belastungsprobe. Ja, also die typischerweise ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, wo dieses Bauprojekt ist. Boah, also da wirst du echt an Grenzen geführt. Und jede Stunde letztendlich, die du da sozusagen noch frei hast, weil was halt auch total schwierig ist, wenn man das sozusagen so klassisches Rollenbild zweiteilt. Ne? Also der eine oder vielmehr die eine kümmert sich um die Kinder, der andere oder die andere ist für den Bau zuständig. Fühlst dich auch so ein bisschen alleingelassen damit? Du musst dann Entscheidungen treffen, wo der Partner oder die Partnerin vielleicht auch nicht einverstanden ist in allen Fällen. Ja? Und so, das als gemeinsames Projekt zu betrachten, ist schon echt wichtig. Du willst ja schließlich hinterher auch zusammen da drin wohnen. Du musst, wie du richtig sagst, das habe ich bei meiner eigenen Familie auch gesehen, den Handwerkern einfach wirklich auf die Finger schauen, ja, weil dann wird halt auf einmal die Küchentheke nicht da platziert, wo sie hingehört oder ähnliche Späße. Das musst du es einfach wirklich kennen, auch wenn die Pläne eigentlich vom Architekten da kommen, weil das ist dann der, ganz praktisch weiß, das ist dann der Durchgang, an den du jeden Tag in der Küche benutzt. Und wenn der halt nur 50 Zentimeter breit ist und nicht ein Meter, wie es, oder sagen wir mal 80 Zentimeter, wie es ursprünglich geplant, das geht dir später sowas auf den Sack. Das kannst du nicht anders denken, weil da musst du jeden Tag vorbei. Mach ich mal so ein anschauliches Beispiel. Und das, wenn du dann gleichzeitig noch nicht um Kinderbetreuung, Schularbeiten, was auch immer kümmern musst, da ist einfach die Entlastung ist einfach wirklich Gold wert.
Und wenn es nur ist, dass die Oma die Kinder jedes Mal zum Sportverein fährt, also egal wie klein die Hilfe, jede Hilfe zählt. Und das
ist halt manchmal, glaube ich, auch in Geld fast gar nicht aufzuwiegen. Also gerade wenn die Großeltern, also in dem Fall ja dann die Großeltern sozusagen mithelfen wollen, aber nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, ja, denen das zu zeigen und das auch wertzuschätzen, wie viel diese Kinderbetreuung letztendlich wert ist, wie viel große Entlastung ist. Man denkt, man nimmt es dann immer, fahre ich sie halt schnell zum Sport oder sowas in Richtung. Ja, nee. Wenn du das jetzt machen müsstest, könntest du nicht heute zur Baustelle, wo aber heute hoffentlich endlich mal der sowieso Handwerker kommt. Ja. Ist super viel wert.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge und kommen zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer, denen du natürlich auch nach dem Jahreswechsel nicht entkommen kannst. Und die erste kommt von Sebastian Rotschin. Hey Saidi, sollte man seine ETFs anlegen lassen oder selbst anlegen?
Ja, da ist eine klare Antwort natürlich grundsätzlich selbst anlegen. Weil wenn du nichts Spezielles machst, mit anderen Worten, wenn du dein Vermögen, deine Altersvorsorge hauptsächlich mit einem oder wenigen weltweit anlegenden Aktien-ETFs aufbaust, da gibt es nichts, was du nicht selbst machen könntest. Also das ist total, total simpel. Und letztendlich das Basis-Viertöpfe-System, Viertöpfe-Prinzip aufgestellt, ja, dass du das Verhältnis zwischen Aktien-ETF und Tagesgeldkonto, ne, also ausgeglichen hin und her managed, einmal im Jahr das anzuschauen, das kriegst du völlig selbst hin. Nur wenn du sagst, ich traue mich da einfach nicht ran, ich mache das nicht selbst, ich weiß aber, dass es eigentlich gut für mich wäre, ja, dann empfehlen wir von Finanztip Robo-Advisor. Ganz konkrete, passiv anlegende Robo-Advisor, die sind etwas teurer, als wenn du es selbst machst, aber kosten jetzt auch nicht die Welt. Na, da liegen die Gebühren immer noch so, sagen wir mal, etwas unter 1% pro Jahr und hat aber den großen Vorteil, da fragt dich dann jemand, wie willst du das Geld aufgeteilt haben, ja, die machen das dann für mich. Da würde ich nicht davon erwarten, dass da irgendwie höhere Renditen rauskommen. Wahrscheinlich nicht, sondern es geht schlichtweg darum, dass dir jemand die Arbeit quasi abnimmt, das ist dann auch kein Mensch, sondern letztendlich, ne, deswegen heißt ja Robo-Advisor ein digitaler Anlagehelfer, also jemand, ein System, Computersystem, der das für dich macht und da musst du dich auch nicht wahnsinnig weiter drum kümmern. Das heißt, wenn du von dir selber weißt, ich gehe das Thema einfach nicht an und ich weiß aber auch nicht, wie ich das machen soll, dann ist ein Robo-Advisor da schon sinnvoll. Alles andere, ne, insbesondere irgendwelche Berater, die in Wirklichkeit natürlich Verkäufer sind, die da ihre Dienste anbieten wollen, kann man so sagen. Warum sollten die am Ende eine höhere Rendite erzielen? Denn nur so sind die Kosten, die sie sicherlich verursachen, rechtfertigt. Warum sollten die eine höhere Rendite erzielen, wenn das viele teure bezahlte Fondsmanager in diversen aktiven Fonds auf der Welt systematisch auch nicht schaffen? Ne? Weil das ist eine alte Erkenntnis, dass passiv anlegende Fonds ist gleich ETFs, das ist genau das Gleiche, in der Mehrzahl der Fälle, in der großen Mehrzahl der Fälle, bessere Renditen erzielen als aktive Fonds. Und aktive Fonds sind auch nichts anderes als in dem Sinne Anlageberater. Brauchst du nicht.
Und die zweite Frage kommt von Juli im Garten. Hey Saidi, für was verwende ich eigentlich den berühmten Notgroschen? Welche Not?
Jetzt darf ich nicht Waschmaschine sagen. Ja? Also, die Idee des Notgroschens, der ja wirklich ganz am Anfang von dem ganzen Geldanlageprinzip steht, ist, dass du ja das Leben nicht vorhersehen kannst. Das weißt du. Also der Notgroschen steht für das, ist eine Versicherung. Das kann man mal auch so böse sagen. Ja, da zahlst du auch in gewisser Maße Kostenbeitrag dafür, nämlich im Sinne von entgangener Rendite. Du könntest ja das Geld renditestärker zumindest mal auf Festgeld oder sogar an ETF schieben. Aber nein, dein Leben lang hast du irgendwie Größenordnung 3 Netto-Monatsgeld dabei. 3,x% oder wie auch immer. Also nicht hohen Zinsen, die möglichst so gerade so für den Inflationsausgleich sorgen, darum liegen. Warum tust du das? Weil irgendwas Komisches passiert ist. Das muss nicht immer die berühmte Waschmaschine sein, die man
nicht... Ich habe ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, du ziehst aus deiner Wohnung aus und wohnst aber zum Beispiel bei einer Genossenschaft. Das heißt, du bekommst deine Kaution erst zurück, wenn das nächste Mal die Dividenden ausgeschüttet werden. Das kann über ein Jahr dauern, bis nach der nächsten Jahreshauptversammlung. Du musst aber schon die Kaution für die neue Wohnung bezahlen. Und da springt zum Beispiel dann der Notgroschen ein.
Genau. Du musst eine Steuerrückzahlung leisten, weil du nämlich zum Beispiel Elterngeld oder vor allen Dingen Elterngeld oder auch das Lohngeld bekommen hast und hast einfach nicht damit gerechnet, ne, dass dir nicht genug also du hast dann immer eine kleine Steuerrückzahlung vom Finanzamt bekommen und dann hast du mal ein Jahr, wo du irgendwie Lohnersatzleistungen, zum Beispiel Elterngeld bekommen hast und auf einmal musst du ein bisschen was ans Finanzamt nachzahlen, womit du nicht gerechnet hast. Du hast einfach Ausgaben schlichtweg übersehen. Ja? Dann waren es mal ein bisschen viele Weihnachtsgeschenke und dann kommt die große Jahresabrechnung von der Autoversicherung, von der Kfz-Versicherung. Du brauchst einfach Puffer in deinem Leben. Ist schon richtig, dass es in vielen Fällen eine wahrscheinlich vorübergehende Not ist, weil die richtigen existenziellen Risiken sind natürlich gerade in Deutschland schon über die staatlichen Sicherungssysteme, Sozialversicherungssysteme geregelt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du das jetzt für einen medizinischen Notfall ausgeben musst, ist am Ende relativ gering. Es sei denn, auch das muss man nicht an dem Mann machen, es kommt leider ein medizinischer Notfall und du willst halt eine Behandlung bezahlen, die über das gesetzliche Maß hinausgeht, weil du sagst, das ist es mir einfach wert, weil ich, was auch immer, da einfach in diesem Arzt, in dieser Behandlungsmethode mehr sehe. Das gibt es ja heutzutage schon und da kann es schon auch relativ teuer werden. Und das letzte Beispiel noch, was wir ja in den letzten Jahren hatten, was halt auch immer unplanbar ist, als Thema. Wir haben halt die Energiekrise gehabt, Energiekrise. Und da hat halt mal das gedroht, dass du auf einmal Energie exorbitant viel teurer geworden ist und du eine fette Rückzahlung an deinen Vermieter oder deine Vermieterin leisten hättest vielleicht müssen. Ist dann Gott sei Dank nicht so schlimm gekommen, aber es sah eine ganze Langeweile danach aus und das war nicht unrealistisch. Also für all diese ungeplanten Ausgaben, und das ist genau der Punkt, man möchte das irgendwie gerne vorhersehen. Naja, wenn ich es vorhersehen könnte, dann könnte ich speziell dafür Geld zurücklegen. Du kannst es aber nicht vorhersehen und was du nicht willst, ist sozusagen nicht flüssig zu sein, sondern Notsituationen ausgeliefert zu sein. Und der Hauptgrund, ich habe schon genug geredet. Der Hauptgrund, warum ich letztendlich mir diesen Notgroschen leiste, warum ich keine hohen Zinsen dafür auf dem Tagesgeld bekomme, ist, damit ich ruhig schlafen kann, damit ich einfach gelassen sein kann, hey, was auch immer daherkommt, ich habe da ein paar tausend Euro da hinten und wenn es mir irgendwie richtig reinregnet, kann ich das auf alle Fälle bezahlen.
Dann sind wir schon wieder am Ende von unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank dir, Emil, fürs Vorbereiten und genau von mir auch. Ich hoffe, du bist gut gestartet ins neue Jahr und bis dann. Tschüss.